Ja, herzlich willkommen zu unserem Ask Me Anything heute am 10.05. am Muttertag mit Patrick Götz von Uhrwerk Verlag bzw. Feder und Schwert. Am Prinzip Ask Me Anything, ihr stellt Fragen, Patrick antwortet, Maximaldauer 2 Stunden in etwa und damit können wir auch schon loslegen. Patrick, wie geht's dir?
Wie geht's mir? Ich habe etwas Kopfschmerzen heute tatsächlich. Also es könnte etwas besser sein, aber es ist nicht hoffnungslos.
Naja, Hoffnung am Horizont, das ist ja schon mal nichts so Schlechtes. ja, dann gibt es schon erste Fragen oder soll ich ein paar stellen? Schießt los, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Traut sich noch keiner? Gut, stelle ich die erste Frage. Woran arbeitest du für Uhrwerk bzw. Feder und Schwert?
Woran arbeiten wir bei Uhrwerk im Moment? An sehr vielen Baustellen. Ich versuche gerade, das Crowdfunding für RuneQuest vorzubereiten. Das ist fast soweit. Da arbeiten wir dran. Ich selber mache im Moment tatsächlich leider viel zu viel Orga- und Buchhaltungskram, was daran liegt, dass wegen der jetzigen Situation und meine normalen Leute für genau diese Sachen einfach auch bei sich im Homeoffice sitzen und nicht mehr hier ins Büro kommen und deswegen einiges an mir hängen bleibt, was mir nicht besonders gefällt, weil das genauso der Bereich ist, den ich nicht besonders gut können schon, aber sehr ungerne und widerwillig mache nur. Das heißt, ich bin jetzt kreativ im Moment bei wenig Sachen involviert. Wie gesagt, ein bisschen RuneQuest vorbereiten. Was ich auch noch mache, ist, wir haben jetzt den ersten Testlauf einer neuen Miniatur fast fertig. Da sind wir gerade im Endstadium, da was zu machen. Und wenn das gut funktioniert mit dieser Miniatur, dann machen wir in dem Bereich auch wieder ein bisschen mehr. Ja, ansonsten, wenn die Frage auch noch drauf gemünzt ist, was Uhrwerk insgesamt gerade macht, da sind sehr, 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 sehr viele andere Sachen noch gerade in der Mache, in der Übersetzung. Wir sind mit Mutant Mechatron und den beiden noch fehlenden Zone Companion fast fertig. Wir übersetzen gerade Little Monster Detectives. Für Numenera ist was beim Layouter, für Star Trek ist es im Lektorat und so weiter und so fort. Also wir arbeiten an 20 verschiedenen Fronten und Baustellen gerade an Dingen.
Du hast ja schon die Covid-Corona-Krise angesprochen. Wie bildet sich das für einen Verlag ab momentan? Wie geht es euch als Firma nach dem ungemütlichen Teil des letzten Jahres, sage ich jetzt mal? Ist das ja wahrscheinlich nicht das Realste, dass wir jetzt gerade die Krise da haben, gell?
Tatsächlich habe ich natürlich an Ende 2019, 2020 gedacht, du hast jetzt dieses Jahr, sehr, sehr schlimme Jahr überstanden und jetzt wird es nicht mehr schlimmer. Oh. Und da habe ich mich etwas geirrt, möglicherweise. Also schlimmer würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Es ist so, natürlich sind uns schon einiges an Umsätzen eingebrochen, was daran liegt, dass halt Händler eine längere Zeit nicht auf hatten und deswegen sowohl Händler bei uns direkt nichts bestellt haben, als auch die Großhändler bei uns nicht nachbestellt haben, weil halt die Händler bei ihnen nichts bestellt haben. Wir haben zum Glück einen sehr gut laufenden Online-Shop, der auch weiter stark geblieben ist. Was aber natürlich auch weggefallen ist, muss man sagen, sind die Veranstaltungen, die wir normalerweise besuchen, um direkt mit unseren Käufern, Fans und so weiter zu interagieren. Da gibt es jetzt zwar Online-Cons, aber das ist gut, dass es die gibt, aber das ist natürlich kein kompletter Ersatz für richtige, in Anführungszeichen, Cons. So sieht es halt im Moment aus. Also es ist nicht, auch da muss ich sagen, es ist angespannt, aber nicht hoffnungslos.
Gut, wenn man immer das positiver sieht, natürlich. Generell Online-Cons hast du ja angesprochen. Bildet sich das auch in Zahlen ab, dass man sagt, okay, natürlich verkaufen wir mangels geöffneter Läden nicht so viele Hardcover. Allerdings geht zum Beispiel der PDF-Umsatz entsprechend hoch. Ist das spürbar? in der Szene?
Ja. Also ich denke schon, dass bei uns die PDF-Verkäufe sehr zugenommen haben, was zum einen natürlich daran liegt, dass wir da im Moment Rabatte drauf geben, wegen der Situation. Aber sicherlich andererseits auch daran, dass einfach PDFs einfach als Werkzeug zum Benutzen einfach mehr nachgefragt sind als vorher. Das ist eine gute Sache und ich gehe mal davon aus, dass sich diese ganze PDFs zusätzlich oder anstatt von gedruckten Büchern und auch mal Online-Rollenspielrunden spielen, anstatt sich zu treffen und so weiter, das wird wahrscheinlich eine Sache sein, die auf einem höheren Niveau bleibt, als das vor der Krise gewesen ist. Aber ist nur eine Einschätzung von mir, ne? Also ist eine Meinung, steht kein großes Wissen bis jetzt hinter, das müssen wir alle sehen.
Nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft, wie gesagt, jederzeit Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Einfach reinspringen. Push-to-talk ist nötig, ansonsten einfach losschießen. Gibt keine Freischaltung oder sowas, ja? Gibt es denn Fragen? Du siehst, wir haben eine sehr zurückhaltende Audience.
Scheint so, ja.
Jetzt haben wir gerade vor ein paar Tagen auf PNP News von Roll20 und dem Wachstum von Splittermond gesprochen. Hatte ich das auch ein bisschen überrascht? Weil ich war total überrascht, als ich das gesehen habe.
Das hat mich schon überrascht, ja. Natürlich, klar, dass ein deutsches Spiel auf so einer Top-10-Liste bei Roll20 auftaucht, ist natürlich eine gute Sache. Und das auch noch, bevor wir tatsächlich überhaupt erst richtig losgelegt haben, da auch Content zu liefern. Wir arbeiten da im Hintergrund jetzt gerade dran, für Splittermond und für deutsches Fate Roll20-Content zusammenzubasteln. Das ist aber noch nicht so weit. Ich denke mal, dass das noch was weiter wachsen kann, sobald wir das hingekriegt haben. Wobei natürlich, das ist ja die Top 10 der meistgewachsenen Spiele, ja. Das heißt, theoretisch natürlich gab es vorher eine Runde und jetzt gibt es fünf, ist das natürlich 500%iges Wachstum. Das heißt, diese Tabelle ist jetzt für sich gesehen noch nicht so aussagekräftig, ne? Dass alle 10 Spiele, die da drauf sind, sind wahrscheinlich Lichtjahre unter D&D und Pathfinder und ähnlichen Systemen auf Roll20.
Ja, ich meine, alleine, ich hatte das ja da geschrieben, wenn man den ersten Platz in dieser Liste Hero Quest mit über 4000% Wachstum, kommen die dann nur auf, was hatte ich geschrieben, 0,01 Gesamtspiele. 0,01% Gesamtspiele. Da ist Splittermond übrigens deutlich besser, mit kleinerem Wachstum deutlich besser positioniert, mit 0,03. Das klingt auch wenig, ist aber dann im Verhältnis gar nicht so wenig.
Ja, ja. Das, ich hoffe, dass man das ausbauen kann tatsächlich.
Ich habe in Foren jetzt gerade heute auch wieder ein bisschen was gelesen. Wie schaut es denn mit Feder und Schwert generell aus? Kannst du da uns ein bisschen was drüber erzählen? Die Lage, die Zukunft?
Kann ich tatsächlich noch nichts zu sagen. Also wir stecken unsere Energie jetzt komplett in Uhrwerk und nicht in großem Umfang in die Firma Feder und Schwert im Moment. Das heißt, ich habe von unserem Insolvenzverwalter ja zu Anfang des Jahres die Freigabe für Uhrwerk bekommen. Feder und Schwert ist da eine andere Geschichte. Also die GmbH ist noch unter Kontrolle des Insolvenzverwalters, was wir machen da was, aber das ist im Moment vor allen Dingen Altlasten aufarbeiten und sich mit Amazon rumschlagen und mit den Buchgrossisten rumschlagen. Das ist also auch tatsächlich eher Orga-Kram im Moment und nicht wirklich was mit der Zukunft und dem Publizieren von Romanen zu tun hat. Ja, also das ist der aktuelle Stand. Ich kann mir vorstellen, weiter Romane zu machen. Aber ob das dann bei Uhrwerk passiert, ob das wieder bei Feder und Schwert passiert und so weiter und so fort, kann ich überhaupt noch nicht sagen.
Also gerade heute habe ich eine Frage gelesen, ob Wearing the Cape beispielsweise weitergeführt wird.
Da kann ich ziemlich sicher sagen, nein, weil das tatsächlich eine Entscheidung war, die wir auch schon vor der Insolvenz getroffen haben, dass wir das nicht weiterführen. Das war ein Versuch in einen Bereich, sagen wir mal, für Mädchen, junge Frauen und so weiter in den Bereich zu gehen, was mit Superheldenromanen zu machen. Und das hat im Romanbereich einfach nicht funktioniert. Das liegt nicht an Wearing the Cape, das liegt was an der allgemeinen Situation des Buchmarktes in Deutschland oder weltweit, denke ich. Tatsächlich ist Wearing the Cape da eine von vielen Projekten, die einfach nicht so funktioniert haben, wie wir das geplant hatten oder wie sie es verdient hätten, sage ich mal. Aber da ist als kleiner Verlag im Moment im Buchhandel, ist alles sehr schwierig. Also auch schon vor Corona und auch vor unserer Insolvenz. Also, ja.
Weitere Frage von Moritz im Chat. Ist noch etwas mit Dungeon Slayers geplant?
Ist etwas mit Dungeon Slayers geplant? Da kann ich nur sagen, ich glaube, da ist etwas geplant. Da kann ich aber nichts zu sagen. Also da war was geplant von mehreren Leuten, weiter was mit Dungeon Slayer zu machen. Da sind wir aber erstmal nicht involviert und wir würden da auch niemandem irgendwie Steine in den Weg legen, da was zu machen. Wir haben es jetzt nicht eingestellt, wir haben nicht gesagt, wir machen nichts mehr mit Dungeon Slayers, aber tatsächlich gibt es da aktuell für uns keine Projekte. Da muss man mal gucken, was da in Zukunft kommt. Ich weiß es einfach nicht genau, aber soweit ich weiß, wollen da Leute noch einiges machen. Aber die sind nicht unbedingt wir, vielleicht sind wir es, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ist eine seltsame Antwort, ich weiß.
Ja, ich bin auch noch im Überlegen, was ich jetzt davon halte.
Ja, natürlich.
Gibt es zu anderen Reihen irgendwelche Neuigkeiten, die du verkünden kannst? Also jetzt gehen wir mal von den Uhrwerk-Serien aus. Splittermond und so weiter.
Ja. Ja gut, Splittermond ist im März, ist ja ein Regionalband und ein Abenteuer rausgekommen. Das nächste, was für Splittermond rauskommen wird, sind auch weiter Abenteuer. Der dritte Teil der Hexenkönigin-Kampagne wird rauskommen. Es wird gerade am großen Regionalband für den Wächterbund gearbeitet. Wir überarbeiten gerade die Einsteigerbox, die wir gegen Ende des Jahres zusammen mit Pegasus rausbringen werden, wovon wir uns sehr viel erwarten. Also da wird munter weiter dran gearbeitet, tatsächlich. Also da wir werden natürlich auch bei Splittermond etwas weniger Produktausstoß haben im Vergleich zu den letzten Jahren, einfach weil wir da weniger Leute haben, ein bisschen. Aber das geht munter weiter.
Wie viele Leute braucht es denn so, um so ein Regelband rauszubringen? Wie viele von euch sitzen da dran?
Oh Gott, ein Regelband den Regelband rauszubringen, da haben sicherlich über ein Dutzend Leute dran gearbeitet. Jetzt rein von der Orga waren wir in der Firma, als wir das gemacht haben, zwei Redakteure. Insgesamt hatten wir bei Splittermond 4, 5 Redakteure im Büro sitzen, aber das waren dann halt hauptsächlich wirklich die Leute, die auch was geschrieben haben, aber primär halt wirklich Sachen organisiert haben und Autoren gepeitscht haben und so weiter, weswegen sehr viel Sachen für Splittermond eine Zeit lang rausgekommen sind. Und das ist halt jetzt zurückgeschrumpft auf eine Chefredakteurin. Und ansonsten die üblichen Freelancer, die eigentlich im Prinzip so gut wie alle da sind, die vorher auch da waren. Das heißt aber natürlich, dass es was weniger wird. Kleinere Regelwerke, wie zum Beispiel den Bestienmeisterband, den haben tatsächlich, das waren zwei Personen, die den im Prinzip geschrieben haben, plus halt die Regelredaktion, die aus 4, 5 Leuten bestand damals, die halt da drüber geguckt haben.
IQ stellt im Chat eine Frage, IQ 145, und zwar, ob es Material zu Coriolis gibt, Neues in der Ankündigung.
Oder was da sind wir ein bisschen, ist. Ja, bei Coriolis sind wir natürlich davon abhängig, was auf Englisch rauskommt. Und da ist jetzt, glaube ich, der weitere Teil dieser Kampagne angekündigt für, ich glaube, Ende des Jahres. Crowdfunding bei den Schweden, meine ich. Und sobald da was passiert, werden wir das übersetzen. Also tatsächlich, die ganzen Freeleak-Sachen sind für uns sehr, sehr wichtige Linien. Also ziemlich die bestverkauften Sachen, die wir so haben, neben Splittermond. Und sobald da die Schweden irgendwas machen, sind wir da sofort dabei, das auch machen zu wollen. Aber da sind wir halt, ja, da ist eine Übersetzung, ist zum Großteil davon abhängig, dass da was passiert. Wir könnten sicherlich theoretisch mal so ein kleines Abenteuerchen für Corridor selber machen, aber das ist natürlich jetzt nicht so ein richtiges großes Projekt für die Reihe denn.
Was wäre denn, wenn dir Fans Abenteuerplot schicken? Wie funktioniert sowas? Das ist eine oft gestellte Frage, immer in Foren. Wie werde ich jetzt Autor? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Durch Zufall ist immer eine gute Sache. Wir haben, also was einreichen, was uns gefällt, hilft zum Beispiel sehr. Das hat mehrmals funktioniert. Das war bei Dungeon Slayer so, das war bei Malmsturm so, das war bei Contact so und so weiter. Also da gibt es einige Sachen. Also Manuskripte einreichen funktioniert natürlich und wir haben für Splittermond auch in den letzten Jahren immer Abenteuerwettbewerbe oder Textwettbewerbe gemacht. Da sind auch tatsächlich dann immer auch neue Autoren bei rausgekommen. Ja, tatsächlich das Prisma, das Abenteuer, was jetzt zu HeinzCon im März rausgekommen ist, ist auch so ein Abenteuer, das ist aus dem Abenteuerwettbewerb entstanden und auch nicht ein Kurzabenteuer für eine Sammlung, sondern da haben wir jetzt so, das hat uns so gut gefallen, dass wir aus diesem Kurzabenteuer ein aufgebohrtes, komplettes Einzelabenteuer gemacht haben. Da hat halt der Autor dann Unterstützung zur Seite gestellt bekommen von einem erfahrenen Redakteur von uns. Das war meine Stefan Unteregger, der ja auch schon einige Abenteuer für uns geschrieben hat. Und ja, so zum Beispiel wird man bei uns Autor. Wir haben außerdem natürlich noch das Uhrwerk-Magazin, in dem wir Abenteuer oder andere Artikel veröffentlichen. Da kann man auch jederzeit gerne was einreichen.
Und funktioniert das dann wie so ein Aufzug-Pitch im Business? Sagt man ja, während einer Aufzugfahrt muss man einem wichtigen Menschen erklären können, was für eine Idee man hat. Das heißt, da geht es nur darum, in einer kurzen Zeitspanne die wichtigen Infos ohne Geschwurbel an den jeweiligen Menschen rüberzubringen. Ist das, was du mit Manuskript meinst? Das heißt, einfach eine kurze Abhandlung darüber, was die Idee ist, nicht das ganze 500-seitige irgendwas.
Ich sag mal so, wenn man das fertige 500-seitig wäre sowieso nicht gut, aber wenn man was Fertiges hat, kann man auch das einreichen. Wenn man eine Idee hat und ein kurzes Exposé abgeben will, kann man auch das machen. Ich meine, das ist, wie gesagt, es gibt da keine feste Regel. Da funktioniert beides. Bei Feder und Schwert zum Beispiel ist es eher so, da wollten wir definitiv eher Exposés haben und nicht ein großes 3-Kilo-Paket mit 500 ausgedruckten Seiten von dem Roman von jemandem oder sowas. Aber gerade Artikel fürs Magazin, die sollten sowieso nicht über 20 Seiten gehen, sage ich mal. Also sowas können wir auch, wenn ihr es rumliegen habt, schickt uns das, ja. Das müsst ihr dann nicht wieder runterbrechen auf einen einseitigen Pitch, aber geht auch. Also wenn ihr nun eine gute Idee habt, um was zu schreiben zu wollen, dann schickt uns das und dann sagen wir, ja, würden wir gerne haben. Macht das mal. Gerade bei Magazinen, da haben wir ja auch umgestellt, wie es funktioniert. Das war ja bis vor kurzem ein gratis Online-Magazin, was alle 2-3 Monate rausgekommen ist, so als sozusagen Sammelung von vielen Artikeln. Ist ja mittlerweile hinter einem Teil unseres Patreons. Das heißt, da können wir auch jederzeit einzelne Artikel jederzeit rausbringen und müssen dann nicht warten, bis x Artikel zusammen sind, um wieder ein 80-seitiges Magazin zusammen zu haben oder so.
Apropos Patreon, ist ja auch heiß diskutiert. Ist das so ein deutsches Ding?
Ist das ein deutsches Ding, dass sowas diskutiert wird? Oder ist Patreon
deutsch? Wird, weil für $1 im Monat quasi Content abdeckt ist.
Ich denke ja, dass das ein deutsches Ding ist. Ja,
uns ist allen klar, dass du damit 2 bis 3 Ferraris natürlich gegenfinanzieren musst. Deswegen finde ich es gut. Ich gönne dir diese Ferraris.
Dankeschön.
Aber ich habe im Web doch einiges gelesen dazu, dass die Leute
einiges gelesen, weiß ich, also das ist immer eine
weil er etwas einen Dollar kosten könnte.
Ja, also also theoretisch, ja, das Magazin oder die Artikel, die früher im Gratis-Magazin wären, würden jetzt im Monat 90 Euro Cent oder sowas kosten, richtig, ja. Tatsächlich glaube ich, für den deutschen Markt einfach was Neues ist, wo dann aus Reflex sofort ein paar Leute sagen, das geht nicht und wir, keine Ahnung. Ich habe wirklich versucht, darauf zu achten, dass in diesem Patreon coole Sachen sind, coole News, coole Angebote auch teilweise für andere Level. Das ist aber noch in der Aufbauphase, das ist jetzt noch nicht so lange dran, dass ich sagen kann, dass das läuft gut oder es entwickelt sich in die richtige Richtung, weil es ist schon ganz großartig oder da sind wir noch im Aufbau, aber ich denke tatsächlich, dass das allgemein, also es ist jetzt auch nicht so, dass es da großen Aufruhr gab. Also ich habe da im Tunnelorn mehr oder weniger zwei Leute gelesen, die ja halt in Anführungszeichen laut waren und auch dann auch noch von anderen Leuten eigentlich direkt auch eine Antwort bekommen haben, dass sie es doch bitte nicht übertreiben sollen. Mir vorzuwürfen, ich würde hier für 90 Cent im Monat ein Sellout der Firma oder irgendwas oder Geld betteln oder sonst irgendwas, ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine deutsche Sache, dass man erstmal was man nicht kennt, und Patreon ist natürlich in Deutschland noch relativ neu und relativ unbekannt, dass man da erstmal aus dem Reflex aus negativ reagiert. Wobei das, wie gesagt, das waren wirklich ein paar Einzelfälle. Insgesamt ist da die Redaktion unglaublich positiv drauf.
Quasi zufrieden mit dieser Einführung des Patreons?
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Darf ich nochmal eine Frage quasi so einen Schritt zurück stellen, an dem Patreon-Thema wieder vorbei? Ich kenne das aus einem anderen Bereich, ist die Sorge um so freie Pitches relativ hoch, weil man seine Idee quasi hinwirft. Und eine ganze Menge Leute das tun und da aber gar kein Verhältnis besteht auf die Basis dieser Idee. Das ist im freien Agenturbereich natürlich nochmal ein ganz anderes Problem, aber ich habe mich, als ich das vorhin gehört habe, einfach gefragt, habt ihr ein Standardprozedere, wie ihr mit sowas umgeht?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ja. War da jetzt war die Frage nach der Sorge, was mit einem Pitch passiert, wenn man ihn an uns abgegeben hat, und ob wir eventuell den einfach so in irgendeiner anderen Weise ohne den Autoren verwenden, oder?
Nee. Genau, also nicht, dass ich jetzt euch das speziell hinwerfen möchte, sondern genau, generell, dass das Problem von Pitches ist. Und das sollte sich darum eben Sorgen machen, dass diese Ideen dann anders entwendet werden im Endeffekt.
Ich habe da.
Weil sie ja dann einfach im
Raum. Also, wenn jemand diese Sorge hat oder dann habe ich keine durchorganisierte Lösung dafür, wie ich ihm diese Sorge nehmen kann. Ich kann dazu nur sagen, dass wir das natürlich nicht machen. Also es kommt nicht, wenn uns jemand ein Abenteuer eingereicht hat, zwei Jahre später von einem anderen Autor zufälligerweise ein Abenteuer mit exakt diesem Inhalt und exakt diesem Titel und so weiter raus. Auch nicht mit abgefeilter Seriennummer und 80% nur dieses Abenteuer. Wir sind ja interessiert an neuen Autoren und Leuten, die gute Ideen haben. Ich wüsste also wirklich nicht, warum wir, wenn diese Leute auf uns zukommen, wir diese Leute nicht in Anführungszeichen benutzen sollten, anstatt dass wir da andere Autoren nutzen. Moment.
Wie genau tritt man denn so am besten an euch oder an irgendeinen Verlag dann ran? Also jetzt mal angenommen, ich habe was ich vorstellen möchte. Schreibe ich dann einfach eine E-Mail an die Kontaktadresse, sage hier, total tolle Idee, und schicke euch ein PDF im Anhang. Ich stelle mir vor, das ist jetzt vielleicht nicht so der beste
Weg. Im Moment ist es das tatsächlich. Also tatsächlich im Moment eine E-Mail an info@urwerk-verlag.de zu schicken, ist im Moment der beste Weg, weil von da aus das dann an die richtige Stelle weitergeleitet wird. das wird sich auch noch wieder ändern, dass wir da auch eine Seite haben, wo das genau erklärt wird. Und wenn es zu dem Spiel ist, dann bitte dahin und so weiter und so fort. Und Einreichung fürs Magazin dahin. Das ist gerade was, was wir wieder aufbauen. Aber das ist halt durch die Umbrüche Ende letzten Jahres zu jetzt, ist das ein bisschen wenig bearbeitet worden. Da müssen wir diese Strukturen wieder neu aufbauen. Da sind wir aber gerade dran. Also im Moment ist es wirklich info@uhrwerk-verlag.de. Das ist es tatsächlich.
Der Norbert hat noch eine Frage im Chat, und zwar: Was ist das nächste große Ding für Splittermond? Es hätte, also neben Abenteuern, Regionalbeschreibungen, hätte es mal vom Thomas Römer wohl was gegeben, zwecks Spielerkompendium.
Kannst du da sagen? Ja, das Spielerkompendium, oh, das ist im Moment on hold. Ich weiß nicht, wie da der Status ist. Das wäre allerdings auch, ich weiß nicht, ob ich das als ein Next Big Thing bezeichnen würde, das Spielerkompendium. Das nächste große Ding, also richtig große Ding, was wir ja auch schon vor einem Jahr geplant hatten oder auch länger zurück, ist die Ioria-Box. Die ist noch einen Moment on hold. Noch ein, zwei Monate, würde ich sagen, bis wir wissen, ob die alten geplanten Autoren und Redakteure dieses Projekt gerne weitermachen wollen würden oder ob wir es neu vergeben müssen oder dürfen. Also eher müssen, leider. Ich hätte wirklich sehr gerne, dass die alten eingeplanten Leute das machen. Aber die müssen sich dann noch entscheiden und gucken, ob sie mit ihren neuen Jobs und so weiter überhaupt Zeit dazu haben, ob sie Lust dazu haben. Und wenn die da eine Entscheidung getroffen haben, und da haben sie bis Mitte des Jahres Zeit, dann planen wir da weiter. Und das, ja, die Ioria-Box wäre halt das Next Big Thing.
Die Ioria-Box ist ja auch wieder eine Regionalspielhilfe, mehr oder weniger, oder?
Ja. Ich bin nochmal zu Splittermond als Grundwerk. Hätte ich nochmal eine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob das Informationen sind, die es gibt, die ich nur gerade nicht weiß. Wie lange ist der Entwicklungsprozess quasi von Beginn, wir wollen daran arbeiten und das in ein echtes Ding umsetzen, zu wir sind fertig, das Ganze ist gesetzt und wir können das verkaufen.
Das waren mehrere Jahre. Damit arbeiten, ich meine, es waren gelaufen. Das müssten 2 Jahre gewesen sein, wie lange das gedauert hat. Oder über, also Es war etwas über ein Jahr zwischen Anfangsplanung und tatsächlich Ankündigung dieses Spiels. Und dann hat es ja noch mal doch einiges gedauert, bis das Regelwerk wirklich raus war. Also war es etwas über 2 Jahre.
Und das mit der vorhin
erwähnten
Manpower von etwa einem Dutzend Leute.
Die Splittermond-Gruppe, die da im Untergrund gearbeitet hat, ohne dass da jemand was wusste, das waren um die 2-3 Dutzend Leute.
Wie darf man sich das vorstellen? Also werden dann auch verschiedene Kapitel verschiedenen Personen quasi zugeteilt oder werden wichtige Entscheidungen immer in der Riesengruppe getroffen? Also wie kann man sich so die Einteilung der Manpower vorstellen?
Tatsächlich Textverteilung ist, ja, nach Themen wird das verteilt. Eine Stufe drüber gibt es halt, es gibt eine Weltredaktion und eine Regelredaktion aus 5 Personen jeweils, die halt die haben sich im Vorfeld der Planung sehr oft getroffen, um die Grundpfeiler festzusetzen, sowohl was die Regeln angeht, als halt auch natürlich die grundsätzliche Welt und wie die funktioniert. Das ist jetzt seltener, dass diese Redaktion sich trifft. Was wir noch zweimal im Jahr haben, also voraussichtlich zweimal im Jahr haben, dieses Jahr hatten wir schon eine, ist insgesamt ein Splittermond-Autorentreffen, wo Redakteure und die Autoren zusammenkommen, um ja auf verschiedenen Workshops halt die aktuellen Themen zu besprechen und zu erarbeiten. Das ist jetzt keine Demokratie oder sowas, aber das funktioniert eigentlich in den Teams sehr gut, dass da was Sinnvolles bei rauskommt.
Wart ihr da von Anfang an so viele oder seid ihr quasi schnell angewachsen, nachdem ihr beschlossen habt, dieses Projekt zu machen?
Wir waren, ja gut, Anfang an ist Wir waren am ersten Tag zwei, sage ich mal. Das war der Tag, wo wir uns in einem Café in Köln zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen ein größeres Projekt auf die Beine stellen, das uns selber gehört.
Thomas oder Uli?
Uli. und danach waren wir sehr schnell dieses 2-3 Dutzend Leute. Das war von 0 auf 100 sofort da, die Leute. Da bin ich immer noch sehr, sehr begeistert und dankbar und erstaunt drüber, nach all den Jahren immer noch. Inklusive halt wirklich bekannter Autoren, Thomas, Chris Gosse, Tom Finn, Tigger, der auch der Chefredakteur von Shadowrun ist und. Also da hatten wir sofort ein super Team zusammen.
Quasi schon ein Pool aus Leuten, aus dem ihr schöpfen konntet, die sich da angeschlossen haben zu einem
Teil. Ja.
Und was sind so die verschiedenen Entwicklungsstadien gewesen über diese Zeit?
Also das erste Stadium war tatsächlich festzulegen, was wir wollen. Bei Splittermond. Es ist ja nicht so, dass wir da einen Heartbreaker draus machen wollten. Das heißt, uns war von vornherein klar, dass es Designziele geben muss und die umgesetzt werden sollen. Und nicht, ich persönlich mag aber lieber erzählerische Rollenspiele oder ich persönlich mag aber D&D so gern. Und da muss das genau so werden. Das ist halt schon von vornherein. Wir haben erst festgelegt, wo das Ziel der Reise ist und dann haben wir darauf hingearbeitet. Und der nächste Schritt war dann halt die Gründung von dieser Regelredaktion und der Weltredaktion, die dann halt, wie gesagt, da die grundsätzlichen Sachen festgelegt haben, wie das System funktionieren soll. Dann kam Adrian mit der Idee, lass uns doch ein Tick-System machen anstatt ein rundenbasiertes System, wo wir alle erstmal gesagt haben, ja, was für Drogen hast du genommen? Und er da ein bisschen Überzeugungsarbeit gemacht hat, bis er uns vorgestellt hat, wie er sich das vorstellt und dass das funktionieren kann. Und dann haben wir das gemacht. Grundsätzlich, wie soll die Welt aussehen? So Sachen, also es soll eine westlich-europäische Fantasy-Startregion geben. Es soll aber im Prinzip auch alle anderen kulturellen Möglichkeiten geben auf diesem Kontinent und. Und was ist, was im Bereich, was man wohl Metaplot von sowas nennt, da passieren soll und was im Hintergrund steht, von denen die Spieler nicht unbedingt was wissen und wie es da weitergeht, also noch nicht wissen. Das waren so halt die grundsätzlichen ersten Sachen, die wir da gemacht haben. Und dann ging es halt ans Detail. Wie funktioniert das alles? Wie kriegt man dieses Kampfsystem gut zum Laufen? Wie funktioniert die Magie? Wie kriegen wir all die Sachen vom Regelsystem auf denselben Mechanismus? Ja, das ist, wir haben ja von eins dieser grundsätzlichen Designziele war halt, wir machen nicht 2W10 beim Kampf und sobald dann ein Magier irgendwas macht, dann funktioniert das anders und wenn ein Priester was macht, funktioniert das noch wieder anders und so weiter. Das sollte alles mit dem gleichen Grundmechanismus funktionieren. Ja, und als wir dann diese grundsätzlichen Sachen festgelegt haben, ging es halt in die Detailarbeit. Was ist in Selenia los? Was ist der Wächterbund? Wo kommen die Orks her? Was sind die Feenwelten? Und so weiter und so fort.
Was hat sich in diesem Entwicklungsprozess quasi weiter von der Ursprungsidee entfernt? Die Regeln oder die Welt?
Ich wollte gerade sagen, bitte sag,
wenn du auf Fragen keine Lust hast.
Ich überlege tatsächlich gerade. Ich glaube nicht, dass sich beides besonders weit von dem, was wir am Anfang festgelegt haben, entfernt hat tatsächlich. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Danke für die Frage. Und ich glaube tatsächlich, das ist nicht passiert. Wir sind nirgendwo auf einmal links abgebogen, wo wir eigentlich rechts abbiegen wollten. Das ist alles circa so, wie wir das so vor Jahren gesagt haben, wie das werden sollte.
Hattet ihr denn trotzdem zwischendurch vielleicht mal so eine Sackgasse, wo ihr gesagt habt, also weiß ich nicht, ihr habt jetzt ein paar Wochen an irgendeinem Teil gearbeitet und ganz am Ende stellt man fest, das funktioniert
das
so einfach nicht?
Das ist, ich sag mal so, wahrscheinlich schon. Da ist jetzt das Problem, dass ich weder Teil der Regel noch der Weltredaktion bin. Also Weltredaktion ist das Problem, glaube ich, weniger passiert, aber beim Regelbereich natürlich gab es da lange, lange Diskussionen und Skype-Konferenzen zu Magie zum Beispiel, wie der Magieband wird. Allerdings bin ich da immer nur hin und wieder dazugeholt worden, wenn es einen Tiebreaker gebraucht hat. Ich bin nicht Teil der Regelredaktion, weil ich dafür leider keine Zeit hatte. Insofern, ich weiß, dass es so Sachen gab, wo dann Sachen eine längere Zeit gehangen haben, bis dann der Knoten geplatzt ist. Aber ich kann es im Detail nicht mehr sagen, wo das genau war. Aber also Magie war so ein Bereich.
Okay, es gibt noch Patreon-Fragen im Chat. Was sind für dich die coolsten Dinge, die bisher im Patreon erschienen sind, fragt Cypher.
Die coolsten Sachen, die im Patreon erschienen sind, ja. Also an Content fürs Magazin ist jetzt noch nicht so viel da. Wir haben jetzt bis jetzt 3 Artikel drin. Das läuft ja seit einem Monat oder sowas erst. Das ist ein Malmsturm-Abenteuer, ein Splittermund-Abenteuer und ein Werkstattbericht zu einem Luminera-Bestiarium. Patreon-Artikel ansonsten. Wovon ich selber sehr begeistert bin und was tatsächlich auch mit Geld von Patreon finanziert wird und wovon die Patreons auch was haben werden, wenn das Ding rauskommt, ist tatsächlich die Miniatur, die wir gerade, von der ich gerade schon mal geredet habe, die wir da planen, von denen die Patreons auch schon ein paar Bilder gesehen haben tatsächlich und sonst eigentlich noch niemand. Das ist halt eine Sache, die ich am bis jetzt am coolsten finde.
Der Luke fragt noch, dass das Uhrwerk ja früher ein Fanprojekt war, das natürlich auch Werbezwecken dient, ob es doch eher sinnvoll wäre, das weiterhin offen zugänglich zu halten, um eine größere Zielgruppe damit anzusprechen, als über Patreon zu beschränken.
Ja, teilweise wird das ja auch passieren. Es ist ja nicht so, dass das als alles für alle Ewigkeiten hinter einer Paywall verschwinden wird. Wir haben jetzt zum Beispiel, wie gerade gesagt, es gibt einen Werkstattbericht zum Luminera Bestiarium, den haben die Patreons schon. Der wird natürlich aber auch demnächst ganz normal öffentlich zur Verfügung stehen. Das gilt für Teile der Abenteuer sicherlich auch und für die meisten Nicht-Abenteuer-Artikel, die da kommen werden, gilt das auch. Also das ist, was Artikel angeht, gerade die für Werbezwecke sinnvoll sind, wie Werkstattberichte, die verstecken wir natürlich nicht für lange Zeit hinter dem Patreon.
Nochmal Cypher fragt dann, ob irgendwelche Abenteuer, Kunst oder ähnliche Wettbewerbe angedacht sind in der näheren Zukunft.
In der näheren Zukunft jetzt nicht, weil wir halt gerade wirklich noch aus der einen Krise in die nächste Krise geschlittert sind, was halt auch für die meisten der Freelancer, die für uns arbeiten, die sowas normalerweise auch organisieren würden, unterschiedliche Probleme macht. Deswegen ist das zwar geplant, Abenteuerwettbewerb oder Textwettbewerb wieder zu machen, aber ich denke mal, frühestens Ende des Jahres wird da was kommen. Das wird sicherlich nicht früher sein. Einfach wegen der jetzigen Situation. Die Chefredakteurin für Splittermond ist auch stark von der Covid-19-Krise betroffen. Die ist gerade umgezogen und hat halt jetzt den Job, Sachen zusammenzuhalten, die vorher von 2 bis 3 Leuten gemacht wurden. Also da ist Wettbewerb jetzt ein bisschen weiter unten auf der To-Do-Liste. Es ist weiter geplant, aber das wird realistisch gesehen noch einen Moment dauern.
Okay, liebe Leute. Hattet ihr in den letzten Jahren mal ein Projekt, wo ihr selber überrascht davon wart, wie gut oder vielleicht auch wie schlecht das gelaufen ist und euch da einfach andere Vorstellungen von gemacht habt?
Wie gut? Ja, überrascht davon, wie gut es gelaufen ist, ist Mutant. Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass das gut laufen wird. Aber dass das so gut laufen wird, davon bin ich nicht ausgegangen. Das ist wirklich sehr, sehr stark, die Reihe. Schlecht laufen? Ja. Es ist nicht wirklich schlecht laufen, aber tatsächlich hätte ich erwartet, dass Numenera nach dem sehr großen Erfolg der Box, die wir gecrowdfundet haben, etwas besser läuft, als das jetzt tatsächlich tut. Das ist jetzt aber nicht katastrophal oder so, aber es hat mich ein bisschen gewundert.
Das ist ein interessantes Thema. Wie schätzt man denn als Verlag überhaupt das Potenzial ab? Ich merke als PNP-News-Mensch relativ häufig oder sehe auch Zahlen, dass ein Erfolg im englischsprachigen Raum, ergo, keine Ahnung, Nordamerika, Kanada, USA, sowas in der Richtung, nicht zwingend bedeutet, dass das deutsche Publikum genauso gehypt ist. Könnte das richtig auch an einem Namen wie Alien festmachen, was ein Megaseller dort drüben ist, in Deutschland meiner Meinung nach sehr verhalten aufgenommen wird momentan.
Ja gut.
Woran würde man das festmachen?
Also bei Alien würde ich sagen, ist es noch ein bisschen früh, das zu bewerten. Ja, das ist ja, das muss ja auch auf Deutsch erstmal rauskommen, bevor man das einschätzen kann.
Gut, aber die ganz gehypten Dinger, meine ich ja, die werden ja im Englischen genauso gespielt in Deutschland. Also, was ich gehört und gelesen habe, ist das jetzt nicht so, dass jeder sagt, hey, das musst du spielen. Ne?
Da gibt es keine Formel für. Da gibt es keine Faustregel für. Das ist Bauchgefühl. Und ich muss auch sagen, dass man da auch schon mal ins Klo greift. Ja. Kleinen Moment kurz. So, ich musste kurz husten, Moment. wir haben schon Sachen gemacht, von denen ich geglaubt habe, dass sie sehr gut laufen und dann sind sie so mittel gelaufen. Es gibt Sachen, die habe ich gemacht, weil mir persönlich was dran lag und dann sind die sehr viel besser gelaufen, als ich das gedacht hätte. Wie Microscope zum Beispiel jetzt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ist jetzt kein Rollenspiel, aber wir haben einen der ersten Projekte, die wir bei Uhrwerk gemacht haben, war für Myranor eine Kurzgeschichtensammlung, wo Bernhard Henn der Herausgeber war, wo viele bekannte Autoren Kurzgeschichten zu beigetragen haben. Es war halt ja im weitesten Sinne ein DSA-Roman dadurch und so weiter, Myranor. Und da sind wir wirklich davon ausgegangen, dass das richtig gut läuft. Und wir haben uns da, haben wir wirklich gesagt, wenn wir 1000 mehr drucken, dann wird das pro Stück so viel billiger und das wird schon laufen, weil Bernhard Henn und DSA und alles. Und das ist halt, kann man so sagen, so richtig in die Hose gegangen. Das steckt man nicht drin. Ne? Ich bilde mir ein, dass ich besser geworden bin in so Sachen beurteilen, wie was laufen wird und wie nicht. Aber da ist man nicht vorgefeit, dass man sich da auch mal irrt wieder.
Ist die Liebhaberei eines Verlegers?
Ich würde mal einfach grundsätzlich sagen, alles, was Free League macht, wird wohl ganz gut sein, zum Beispiel. Alien ist aber nun mal auch von Free League und da werden wir halt gucken. Wenn da du recht behältst, dass das in Deutschland nicht so abgeht, dann ist das halt auch keine Faustregel, an die man sich halten kann. Es gibt keine.
Habt ihr versehentlich reingequatscht, sorry. Ist der Endgegner eines Verlegers die Liebhaberei? wenn du sagst, hey, ich spiele das so gern mit meiner Runde, das muss ich haben. Dein Bauchgefühl sagt dir, boah, weiß nicht, aber du bist halt der Liebhaber und möchtest das unbedingt haben. So, so ist das gemeint.
Sorry, ich hatte gerade ein Problem mit meinem Headset. Kannst du das nochmal wiederholen? Sorry.
Okay, es geht darum, die Frage, ist der Liebhaber, die Liebhaberei eines Verlegers, also von dir in dem Fall, so eine Art Endgegner? Das heißt, gewinnt die Liebhaberei manchmal gegen das Bauchgefühl?
Ja, passiert schon mal. Hatte ich früher ein Sicherheitsnetz aus Leuten, die dafür gesorgt haben, dass wir nicht 3 neue Lizenzen in der Woche gemacht haben. Und mittlerweile kann ich mich da, glaube ich, selber einigermaßen gut zurückhalten.
Ist generell, passt auch ganz gut zu das von Cypher, die Frage, wenn du eine beliebige Lizenz haben und als Spiel umsetzen könntest, eine Frage zum Träumen soll das sein, welche wäre das?
Kann ich die Frage zurückstellen? Da müsste ich ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht so ad hoc eine Antwort drauf.
Ja, klar. Wir können ja bei Lizenzen bleiben. Mich interessiert persönlich sehr, wie läuft sowas ab? Gehen wir von irgendeinem fiktiven Rollenspiel aus, das erscheint in irgendeinem Land dieser Welt. Du empfindest es als geil, willst es unbedingt auf Deutsch haben. Wie läuft dieser Prozess ab? Du schreibst jetzt Verlag XY in den USA an, sagst, hey, ich hätte Interesse.
Ja.
Und dann geht ein Verhandeln los oder sagen die, hey, das kostet dich einmalig so und so viel plus Royalty-Fee. Das sind so Abgaben, die wahrscheinlich in der Szene immer abzugeben sind. Dann sind so und so viel Prozent. Oder wie läuft das?
Ja, du hast die Frage eigentlich selber direkt beantwortet. Genauso läuft das. Wenn ich schicke, also zu 90% läuft es so, wenn mich was interessiert, schicke ich da eine Mail hin. Meistens kriegt man eine Antwort drauf. Es gibt auch Firmen, da hört man nie wieder was von. Und dann geht das ein bisschen ins Verhandeln los. Das hält sich immer, also in dieser Branche sind, was man da bezahlt und so weiter, die Zahlen, das ist alles sehr ähnlich. Außer wir reden jetzt über Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe oder so Sachen. Das tut sich nicht viel. Es gibt ein paar Ausnahmen, da sind Leute sehr, sehr, sehr von überzeugt, was ihr Spielwert ist, und dann macht man es halt nicht, wenn das unrealistisch ist. Aber im Großen und Ganzen läuft das halt wirklich so ab. Ich gehe jemandem eine Mail, ich bekomme eine Antwort. Wenn es eine positive ist, dann fängt man halt an, die Details zu verhandeln. Aber das dauert in der Regel nicht lange, weil die halt, wie gesagt, immer, weil die sehr ähnlich sind bei jedem Projekt. Ja, und dann fängt man an zu arbeiten. Das ist so simpel ist das. Es gibt auch den Fall, das hatten wir auf der letzten Essener Spielemesse, dass jemand, den ich absolut nicht kannte und dessen Spiele ich nicht kannte, bei uns am Stand vorbeigekommen ist und gesagt hat, hey, ihr seht aus wie ein Rollenspielverlag. Ich bin's, der José aus Spanien, und ich hätte folgende Sachen, die hätte ich gerne auf Deutsch rausgebracht. Wollt ihr das nicht machen? Ja, so wie zum Beispiel Little Monster Detectives, was wir ja dieses Jahr machen werden.
Okay.
Was sind noch Kennzahlen quasi, auf die du dich verlässt oder auf die du dich beziehst, wenn es um sowas wie eine Einschätzung von einem System geht, ob das sich lohnt, ob das funktioniert, oder auch eben im weiteren Sinne um sowas wie eine Bildung von einem Businessplan für die Firma overall, den du ja wahrscheinlich aktualisiert hältst, so sinngemäß an der Stelle. Abgesehen natürlich von eigenen Verkaufszahlen.
Ja gut, natürlich,
keine Kennzahl,
was man jetzt nach einigen Jahren in der Branche arbeiten schon einschätzen kann, ist sowas wie viel verkauft man am Anfang von einem Spiel, egal ob es toll oder nicht so toll oder was für ein Genre es ist oder so weiter ist. Das ist sicherlich ein Faktor. Das heißt zum Beispiel sowas total Absurdes wie Sea Dracula. Haben wir nur, also der Hauptgrund, daraus das zu machen, ist natürlich, weil es absurd ist und das jemand machen musste einfach, dass das Universum wollte, dass das gemacht wird, und auch als Hardcover. Aber tatsächlich wäre das jetzt als Beispiel, ein 200-seitiges, vollfarbiges Hardcover gewesen, hätten wir es natürlich nicht gemacht, weil das Verhältnis zwischen den Kosten und dem potenziellen Kunden, die es dafür gibt, muss einfach passen. Was zum Beispiel bedeutet, dass das 17. Fantasy-System eine etwas größere Chance hat, publiziert zu werden als das zweite Horrorsystem zum Beispiel. Weil Fantasy einfach wesentlich, in der Regel wesentlich besser läuft als andere Sachen. Da ist, wie schon gesagt, Mutant eine interessante Ausnahme zu.
Aber gerade bei sowas wie ein Fantasy-System, weil du es genau richtig sagst, es ist das 17. Fantasy-System, ist dein Gefühl eher zu sagen, das läuft, weil es ist ein Fantasy-System und wir werden es versuchen und spielen und gucken, ob es ihnen gefällt. Oder differenzierst du da auch und sagst, dass das System muss sein USP sein, sein Nick haben, dass sie ihn von Splittermond und D&D
ja, und DSA tatsächlich und natürlich auch. Also,
den anderen 16 Fantasy-Systemen so ein bisschen abhebt.
Ich würde jetzt nicht mir fällt jetzt kein Fantasy-System ein, was ich nicht machen würde. Nicht, weil es keins gibt oder sowas, oder weil ich sowieso jedes machen würde, weil es mir einfach wirklich nicht einfällt. Aber es sollte schon noch irgendwas Besonderes haben, was andere Sachen, die wir machen, nicht haben. Sei es jetzt bei die verbotenen Lande natürlich, dieser Sandbox-Aspekt. Und natürlich, dass aus Schweden kommt. Dungeon Slayers war eins unserer ersten Systeme, die wir publiziert haben. Das war, das hat halt den Anschein gemacht, dass das sehr oldschool ist, obwohl es das in Wirklichkeit gar nicht war, sondern eigentlich ein sehr gestreamlinedes, schönes, einfaches Regelsystem hat. Jedes System, was wir machen, sollte irgendwas haben, was es interessant macht. Also nicht nur für uns es zu machen, für mich persönlich, sondern halt auch für potenzielle Kunden, denke ich. Also jetzt zu sagen, unter der OGL macht jetzt noch eine andere Firma irgendwie sowas wie Pathfinder, lass uns das doch das auf Deutsch machen, da würde ich, glaube ich, da würde ich von Abstand nehmen zum Beispiel.
Ich meine, der Käuferkreis ist ja auch relativ überschaubar in Deutschland, oder?
Hattest
das heißt, du, je mehr von einer Sorte man im Portfolio hat, nimmt man sich nicht selber gegenseitig die Kunden quasi im eigenen Haus weg, wenn du jetzt, nehmen wir wieder die 17 Fantasy Games hättest?
Ja, das wird irgendwann, das wäre wahrscheinlich irgendwie so, aber tatsächlich war 17 ja auch nur einfach irgendeine Zahl, die ich gesagt habe. Aber ich denke, dass es bei 3-4 halt noch nicht so ist.
Wenn du jetzt, du hast Coriolis, du hast, wie heißt das, andere Dinge? Science Fiction, Star Trek, sorry. du dir jetzt noch beispielsweise Alien ist weg, aber Alien geschnappt hättest und Mothership, dann hast du vier relativ ähnliche Dinge. Würde meines Erachtens keinen Sinn machen, aus rein kaufmännischer Sicht. Wie siehst du das?
Also zu Alien hätte ich sicherlich noch eine andere Meinung gehabt. Das hätte ich natürlich gemacht. Was da reinspielt, ist große Lizenz. Ich persönlich bin ein wirklich großer Alien-Fan, das wäre auch noch ein Aspekt gewesen, der da reingespielt hätte. Jetzt nicht zu einem ausschlaggebenden Anteil, aber natürlich schon ein Aspekt, der wichtig ist. Mothership kenne ich jetzt nicht zum Beispiel. Also da, das ist dann tatsächlich die Sache, irgendwann mehr als 3-4 Science-Fiction-Systeme muss man wahrscheinlich nicht machen, das stimmt.
Also, wobei, Mothership ist ein hochgelobtes Alien-ähnliches Horror-Sci-Fi-Setting. Gibt es auf Drive-Thru, glaube ich, ausschließlich. Und wurde auch bei uns schon ein paar Mal gespielt und tatsächlich recht gut angenommen worden von den Leuten.
Okay. Ja, aber tatsächlich, also ein gesetzt den Fall, wir hätten Alien jetzt bekommen und wir haben noch Coriolis, was ja auch so ein Mystik eventuell Horror-Aspekt, die man damit reinbasteln kann, hat. Klar, dann noch ein drittes in der Richtung wäre dann irgendwie nicht mehr so sinnvoll gewesen, das stimmt, ja. Star Trek zum Beispiel halte ich, ist eine ganz andere Reihe, im Prinzip fast ein anderes Genre, das da keinen Einfluss drauf hat.
Viele haben sich ja gefragt, wie kam es überhaupt zu Star Trek? Ich meine, ihr wart in wilden Gewässern unterwegs und auf einmal kommt ihr mit so einer Mega-Lizenz, nenne ich es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Karma! wir waren schon lange Zeit vorher, bevor wir das Problem der Insolvenz hatten, in Gesprächen mit Modifius wegen Star Trek. Das hat sich immer irgendwie gezogen, weil wir mit Arbeit überlastet waren, weil Modifius massiv mit Arbeit überlastet war, weil da, ich glaube, ein, zweimal auch die Person gewechselt hat, die dafür zuständig gewesen ist. Und ja, das hat sich halt so lang gezogen, dass in dem Moment, wo wir jetzt sagen konnten, ja, jetzt könnt ihr es machen, hier ist der Vertrag, wir in dem Moment halt nicht mehr einfach so ohne weiteres sagen konnten, okay, unterschreibe ich jetzt, alles ist gut, hier habt ihr euren Vorschuss. Das hat was damit zu tun, dass unser Insolvenzverwalter zu diesem Zeitpunkt uns vertraut hat, dass wir wissen, was wir tun. Der hatte bis dahin den Eindruck gekriegt von uns, dass wir ihn nicht verarschen, dass wir nicht Geld auf die Cayman-Inseln wegschaffen, sondern dass wir die Sachen kalkulieren, die wir machen, dass wir hart dran arbeiten, die noch offenen Crowdfundings zu bedienen und so weiter und so fort. Und dass wir da mit offenen Karten spielen. Und zu dem Zeitpunkt war ihm schon einigermaßen klar, dass wenn dann nicht noch irgendwelche komischen Sachen passieren, dass ich ab Anfang 2020 wieder frei arbeiten darf, ja, mit der Firma. Und da habe ich ihm halt gesagt, hier, das ist schön, wir hätten hier diese Lizenz, die wäre sehr groß, die wäre sehr wichtig für uns, das müsste aber jetzt geklärt werden. Darf ich das unterschreiben? Ja, da wäre ein Vorschuss fällig. Und da hat er gesagt, ja, das können wir machen. Da bin ich ihm sehr dankbar für. Und da muss man auch, glaube ich, wirklich Glück mit dem Insolvenzverwalter haben. Ich denke, das ist nicht unbedingt normal, dass sowas passiert. Tatsächlich ist es so, das haben wir dann so geregelt, dass der Insolvenzverwalter mir im Prinzip einen Kredit, einen Vorschuss gegeben hat über diese, also während ich insolvent war, hat der Insolvenzverwalter mir einen Kredit über den Vorschuss für Star Trek gegeben, mit der Anweisung, das halt im ersten Halbjahr 2020 dann zurückzuzahlen einfach. Was übrigens vor 2 Tagen passiert ist.
Ah, sehr cool. Ich bin dem Loot Goblin, glaube ich, vorher über den Mund gefahren. Entschuldigung, deine Frage.
Alles gar kein Problem. Ging vorhin noch um die Systeme und über die quasi Auswahl der Systeme oder die Kriterien, anhand von denen die Systeme ausgewählt werden. Ich frage mich immer, ob es eine Menge an Abstrusität gibt, ab der man sagt, jetzt ist es zu bescheuert oder jetzt ist es wieder bescheuert genug, als dass ich es vertreiben würde. Weiß ich nicht. D&D aber mit Haustieren. Alle spielen eine Hauskatze oder so. Weiß
ja, ist bei, das kennst du bescheuert
oder ist es voll genug? Das ist so diese
Grauzone. Sea Dracula ist etwas, was wir rausgebracht haben. Da spielt man Tieranwälte. Die Spielmechanismus ist, die Spieler tanzen die Situation aus und es ist ein einseitiges Hardcover, das wir gemacht haben. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Es gibt nichts, also was zu absurd wäre, dass wir es nicht eventuell rausbringen.
Herr Vorsitzender, ich würde gerne meine Frage zurückziehen.
Tatsächlich, also kleiner Hintergrund zu Sea Dracula, das ist tatsächlich sowas passiert halt. Das ist im Englischen ist das von einem Team geschrieben, die auch schon mehrere Preise für Rollenspiele gekriegt haben und dann haben sie halt gesagt, wir müssen jetzt was schreiben, was auf keinen Fall irgendeinen Preis kriegt, das muss einfach zu absurd sein. Dann haben sie Sea Dracula gemacht. Das ist im Original ein zweiseitiges PDF, glaube ich. Das gibt's, ich glaube, gratis bei denen. Darauf hat mich einer unserer Splittermund-Redakteure aufmerksam gemacht und dann hat er gesagt, das ist ja unglaublich geil, das müssen wir machen. Und dann ist das halt irgendwie eskaliert von wegen, ja, aber das müssen wir ja richtig rausbringen. Aber jetzt hier nur so ein A4-Flyer oder sowas ist ja auch doof. Ja, dann lass uns auch ein Hardcover draus machen. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Art Spielleiterschirm. Es ist also wirklich nur das Hardcover mit einem Backtext und einem Cover, was wir extra haben machen lassen von unserem Hauptzeichner Florian Stitz. Und auf der Innenseite, die beiden Seiten, sind halt das Spiel. Das war's. Ja, das ist halt irgendwie, was die Abstrusität angeht, hat sich das was aufgeschaukelt und ist seltsam geworden. Aber hat sehr viel Spaß gemacht und es ist auch sehr gut gelaufen tatsächlich.
Sehr gut. Wenn du jetzt gerade bei dem Thema quasi gelandet bist, dann frage ich da gerade mal weiter. Illustrationen. Habt ihr in der Vergangenheit, wie habt ihr das gehandhabt, wenn Leute mit einem Projekt zu euch getreten sind, gesagt, hier ist unser System, hier ist unser Regelwerk, hier ist unsere Welt, so sinngemäß. Das Ganze braucht jetzt Fleisch. Also Illustrationen, Text setzen und so weiter und so fort. Wie ist da eure Herangehensweise? Und kamen auch schon Leute mit Illustrationen zu euch, wo ihr euch da entscheiden musstet, nehmen wir die mit? Wollen wir eigentlich dem einen anderen Stil geben? Gerade wenn es vor allem, werden es ja selten genug Illustrationen sein, um das ganze Regelwerk zu
führen. Das war bei uns tatsächlich aus Zufall, denke ich, immer irgendwie anders. Also das eine große andere Projekt, eigene Projekt, was wir haben, ist ja Splittermond. Da haben wir natürlich selber gesagt, hier, wir wollen ungefähr diesen Stil hauptsächlich und wir kennen Florian Stitz gut, der wird also unser Hauptzeichner dafür und dann haben wir halt mit ihm geredet. Aber die anderen Sachen, die jetzt nicht Übersetzungen sind, wo ja das Artwork auch vorgegeben wäre, die wir publizieren, das ist halt Dungeon Slayers Malmsturm Contact. Das ist sehr ungewöhnlicherweise immer als Gesamtpaket an uns herangetragen worden. Das heißt, Malmsturm hatte den einen Zeichner, der für sie gearbeitet hat. Dungeon Slayer hat Brot, den einen Zeichner, der da die Sachen gemacht hat. Und Contact im Prinzip hat der Autor sehr viele technische Zeichnungen selber gemacht und halt auch direkt mit einem amerikanischen, glaube ich, Zeichner gehäkelt und gemacht und getan. Das waren alles Gesamtpakete, Text, Zeichnungen, fast eigentlich das komplette Buch fertig, ja, also auch Layout und so weiter. Das ist aber Zufall. Ich denke nicht, dass das der normale Weg ist, ja. Also ich denke mal, normalerweise bekommt man von einem Autor die Texte, die Ideen für ein Rollenspiel, für ein Abenteuer, irgendwas und dann suchen wir halt passende Leute dazu, wie das wir bei Splittermond halt auch machen. Aber aus irgendeinem Grund ist das bei uns die letzten Jahre irgendwie anders gelaufen, was ich sehr ungewöhnlich finde.
Was wäre mit allem dazwischen quasi? Also nicht, ich komme ganz ohne Layout und Illustration, aber auch nicht, ich habe alles fertig, sondern, keine Ahnung, wenn jetzt jemand mit einem fertigen Regelwerk, Anführungszeichen fertig, mit den fertigen Texten auf euch zutritt und sagt, aber wir haben schon das Cover und wir haben auch so ein paar Bilder, aber uns fehlen noch 80% der restlichen Layout- und Illustrationssache.
Ja. Also erstmal ist natürlich der Schritt, dass wir sagen müssen, ja, das ist interessant für uns, das wollen wir machen. Wenn das so ist, dann haben wir da Kontakte und einen Pool an Zeichnern und Layouter und alles, dass wir das machen können. Also das muss dann nicht, das müssen nicht die Autoren oder die Erschaffer dieses neuen Spiels selber machen, um Gottes Willen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja halt auch der normale Weg, wie sowas normal funktioniert, denke ich. Also der normale Weg wäre wahrscheinlich, dass sogar dann nicht schon ein Cover oder drei Illus fertig sind, weil normalerweise ist das ja so, dass es gibt selten Jack of all Trades. Die meisten Leute sind halt entweder Autor oder Künstler, also und Zeichner oder Layouter. Also unser Layouter kann jetzt auch nicht malen oder so, ja, oder unser Hauptlayouter nicht. Da gibt es halt für jeden einzelnen Schritt gibt's einzelne Leute und ja, dann geht so ein Projekt halt durch die einzelnen Phasen durch und am Schluss kommt ein fertiges Buch raus.
Ja, genau, deshalb die Frage quasi, weil es beide Fälle gibt. Natürlich ist es normaler, dass nur der Text kommt, weil ich glaube meistens entweder man hat es illustriert oder man hat es nicht. Genau, und deshalb einfach die Frage an euch als Verlag, ob ihr als Beispiel, weil kannst du schlecht für andere sprechen, sowas gegenüber offen wärt, wenn jemand schon mit einem Part ankommt und sagt, uns wurde halt schon mal was dazu gemacht und das hätten wir gerne da drin.
Ja, natürlich, klar. Ich wüsste nicht, wieso nicht, außer es ist schlecht. Das, oder, also wenn das Cover ist schon fertig und das Cover finden wir alle irgendwie nicht so toll, dann müsste man da möglicherweise drüber reden. Aber grundsätzlich gibt es da, ich wüsste nicht, warum man dann nicht Sachen, die schon fertig sind, nicht übernehmen sollte, klar.
Wie ist das Pacing, mit dem ihr die Projekte gebaut habt? Ist das alles gleich? Oder, also habt ihr immer gesagt, wir nehmen es in die Hand, jetzt wollen wir das gut, aber möglichst schnell natürlich, so schnell wie möglich und so gründlich wie nötig quasi fertig haben? Oder habt ihr auch Projekte gemacht, die eher low-key über einen längeren Zeitraum gefahren sind und ihr gesagt habt, okay, wir unterstützen diesen
Kunden. Ist unterschiedlich.
Und gibt's in beides?
Zwei Jahren oder so. Das eine Extrem, wie wir machen das dann, wenn es fertig ist, gibt es öfter. Das Extrem in die andere Richtung, das muss in 2 Wochen zur Essener Spielemesse raus sein. Das hatten wir 1-2 Mal gemacht, haben damit schlechte Erfahrungen gemacht und machen das so nie wieder. Tatsächlich bringen, klar, wir haben bei Splittermond und auch bei großen Übersetzungsprojekten natürlich schon den Anspruch, dass das dann auch irgendwann, wenn wir da schon Geld reingesteckt haben, wenn wir einen Vorschuss bezahlt haben, wenn die Zeichner bezahlt sind und so weiter, dass das dann auch irgendwann mal raus muss, und zwar bald und nicht in 2 Jahren. Wir hatten 2-mal den Fall, dass wir zur Essener Spielemesse unbedingt was haben wollten. Und das war jeweils ein Grundregelwerk und das ist nicht annähernd so gut geworden, wie es hätte sein sollen, dadurch, dass wir diesen Zeitdruck hatten. Und das ist natürlich langfristig einfach überhaupt nicht hilfreich. Und das machen wir einfach nicht mehr. Da haben wir leider, also was heißt leider, da haben wir aus unseren Fehlern gelernt. Leider mussten wir das. Ich hätte damit leben können, dass das so nicht passiert wäre, aber das machen wir so nicht mehr.
Der Luke hat noch eine Frage, und zwar spielt er darauf an, dass das Format ja Ask Me Anything heißt, mit Betonung auf Anything. Er geht nochmal auf die Insolvenz ein. Ist diese nun komplett überstanden? Das heißt, seid ihr aus der Sache raus mit Uhrwerk? Alle Ausstellungen beglichen, Mitarbeiter bezahlt etc. pp.
Nein. Dass ich weiterarbeiten kann ab 01.01.2020, hat nichts mit der Insolvenz der Sache davor zu tun. Es gibt einen klaren Schnitt, weil der gemacht werden muss, einfach um Sachen auseinanderzuhalten. Es gibt natürlich die Insolvenzmasse der alten Firma, also auch noch Lagerbestände und Bücher und alles, aber natürlich auch noch die Schulden, die diese alte Firma hat. Und ab 01.01.2020 ist es im Prinzip tatsächlich auch, also auch steuerlich und alles, eigentlich eine neue Firma mit einer anderen Steuernummer, die wieder für sich selber arbeitet, aber die arbeitet auch für die alte Firma tatsächlich. Und ich bezahle natürlich auch selber immer noch schön in die Insolvenzmasse der alten Firma monatlich ein. Das ist also nicht abgeschlossen, aber es gibt eine, aber es ist einfach, das hält mich aber dann nicht davon ab, weiterarbeiten zu können.
Dem hätte der Insolvenzverwalter vermutlich auch nicht zugestimmt, wenn es keinen Silberstreif am Horizont gäbe, ne?
Ja, natürlich, genau. Das war früher ganz am Anfang, als wir die Insolvenz verwalten, war das ein Team aus 2 Personen. Das ist einmal der juristische Teil, das ist der Chef dieser Firma, ist er immer noch, der noch für uns zuständig ist, und der hatte noch einen jüngeren Partner und Assistenten, der eher der BWLer war. Und die sind beide, nachdem sie sich unsere Pläne für die Zukunft angeguckt haben, zu der Erkenntnis gekommen, dass das Sinn macht. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass das Sinn macht.
Mal die Corona-Geschichte ein bisschen rausgestrichen. Wie viele Leute sind denn aktiv bei euch Vollzeit tätig an den Systemen, an der Verwaltung, Illustrationen,
wie auch immer? Vollzeit tätig. Ich?
Ja, oder sagen wir mal über die Hälfte, also über eine halbe Stelle quasi. Ja. Nur so mal die Einschätzung und wie viel Part dann Freelancer oder Kleinstelle ist oder sowas.
Kleinen Moment. Ja.
Entschuldigung.
Ja. Ich hab also, eine gute Frage. Wir sind,
überlegt, die leicht zu beantworten sind.
Festangestellt sind wir 8. Aber in Fulltime-Äquivalenten sind das, also Pi mal Daumen würde ich sagen, sind es 4 im Moment. Ja, also da sind die meisten Leute sind tatsächlich halber Job oder sogar weniger teilweise. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir vorher an Leuten hatten, an Festangestellten. Dazu kommt noch eine Person, die ist im Moment im Mutterschaftsurlaub. Die kommt gegen Ende des Jahres wieder, die kommt dann wieder dazu. Aber da haben wir auch genug Arbeit für. Ja, das ist der Stand der Dinge. Das ist alles jetzt mittlerweile sehr dezentral. Also hier in dem Büro, wo ich jetzt gerade sitze, gibt es im Prinzip, wenn nicht Corona herrscht, nur noch Buchhaltung und Orga-Kram. Und Redaktion und so weiter ist alles und sogar der Endkundenshop und das Lager, die sind alle an unterschiedlichen Stellen in Deutschland verteilt. Also alles Homeoffice. Da haben wir auch einiges an Kosten gespart. Also wir hatten vorher ein 210 Quadratmeter Büro in Köln im Mediengebiet, also Mediengewerbegebiet, wie sich das gehört für einen Verlag. Das haben wir nicht mehr.
Eine weitere Frage aus dem Chat, ganz kurz, Tube. Bitte.
Wie viel kommt da denn so?
Nicht? Okay. Wie der Zwischenstand bei Fate ist, gibt es die Frage. Was hat da weniger gut funktioniert oder gut funktioniert? Welche Projekte sind geplant und ob vor allem, ob es deutsche Eigenentwicklungen zu Fate
Planungen sind? Ja, gut. Wird an Malmsturm gearbeitet, das ist ja eine Eigenentwicklung. Es wird an Engel gearbeitet, das ist eine Eigenentwicklung. Was als nächstes kommt, ist das Science-Fiction-Kompendium, Science-Fiction-Handbuch. Das ist jetzt übersetzt und gerade im Lektorat, in der Überarbeitung. Und danach kommt Fate of Cthulhu. Das ist jetzt auch gerade, das ist in der Übersetzung gerade. Das sind ja schon mal einige Sachen, die da geplant sind. Darüber hinaus haben wir jetzt konkret im Moment, glaube ich, keine Sachen. Was man wirklich sagen kann, ist, was nicht so gut funktioniert hat bei Fate, sind die kleinen Abenteuerwelten.
Der Tube hatte noch eine Frage, da bin ich reingekrätscht.
Ja, genau. Und zwar, wir hatten es vorhin ja schon mal von Lizenzen. Ich frage mich manchmal, ab wann braucht man eigentlich eine Lizenz für irgendwelche Sachen? Also ich meine, ist klar, wenn ihr jetzt ein ganzes Setting um eine Fernsehserie strickt, dann ist das da notwendig. Aber wie ist das jetzt, keine Ahnung, ihr bietet in einem Setting jemanden als Ingame-Item eine Google Glass an. Die kann man aufsetzen und die hat dann auch Werte. Muss man sowas lizenzieren lassen? Weil ich weiß zum Beispiel, dass Videospiele, wenn man zum Beispiel im Ego-Shooter Waffen, die es tatsächlich gibt, bringt, dann müssen die, glaube ich, vom Waffenhersteller lizenziert sein. Wie ist das bei sowas?
Die Frage kann ich nicht wirklich beantworten. Ich weiß, also boah, gut, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Benutzen einer Google Glass in einem Rollenspiel ein Problem darstellt. Aber kann ich nicht sagen, ist bei uns noch nicht aufgetreten tatsächlich. Also nicht wissentlich jetzt, nee.
Das Problem an dieser Stelle ist ja nicht die Frage, ob wir uns das vorstellen können, sondern ob sich der Anwalt von Google das vorstellen kann.
ja, nein, das ist schon klar. Aber also das ist bei uns noch nicht aufgetreten, weil alle Sachen, die wir in Eigenentwicklung machen, da ist soweit alles fiktiv drin. Soweit ich weiß, hoffe ich. Aber ja, klar, also in Malmsturm wird keiner eine Pepsi-Dose in der Hand haben und also Contact hat auch nicht existierende Waffen. Ähnlich wie bei Shadowrun halt. Ist bei uns noch nicht aufgetaucht. Gute Frage. Könnte ich tatsächlich, wir haben einen Lizenz- und Copyright-Anwalt tatsächlich. Ja, also nicht, weil wir uns diese sehr teuren Art von Anwalt total leisten können, sondern weil zufällig jemand in meinem Freundeskreis das tatsächlich ist. Den könnte ich das mal fragen, aber ich kann es jetzt echt nicht beantworten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr da jemanden habt, der euch dann berät.
Ja.
Ich habe eine Frage und zwar zu Spielen generell. Ich habe den Eindruck, dass es relativ wenig aus deutschen Landen selber gibt. Nehmen wir die großen Splittermond, DSA, Midgard etc. mal raus. Scheint mir so, dass die Schweden und auch die Franzosen zum Beispiel da deutlich aktiver in eigenen Dingen sind. Ist das so oder ist das nur ein Eindruck, den ich habe?
Ich kenne mich mit dem französischen Markt nicht so aus, deswegen kann ich das nicht sagen. Aus Schweden kommt sicherlich sehr viel. Aber in Deutschland, da gibt es ja bis auf die 3, 4, 5 Sachen, die du jetzt genannt hast, noch einiges mehr. Ne? Das ist gar nicht so wenig. Ich habe eher den Eindruck, dass da in letzter Zeit mehr, also in den letzten Jahren mehr passiert ist, als das früher der Fall war. Also es gab natürlich die goldenen 80er, 90er viel passiert, dann gab es mal 10, 15 Jahre, würde ich sagen, da ist nicht so viel passiert. Und im Moment ist das, glaube ich, wieder im Aufwind.
Also was ich oft oder auch auf PNP News, man sieht halt sehr oft, es wird das und das übersetzt, aber so richtig eigene Dinger finde ich nicht so viele, ehrlich gesagt. Neulich gab es mal Scherbenfresser, so ein kleines Homebrew. Neu ist ja erfreulich, wenn es was Neues gibt. Ich habe es jetzt selbst noch nicht gelesen, andere wahrscheinlich schon. Aber so größere von Verlagen ist überschaubar, finde ich. Also ist nur mein Eindruck.
Also Ulysses macht sehr, sehr, sehr viele Sachen selber. No Return ist deutsch. Ratten ist deutsch. 13 Mann hat einige damals. Ja gut, das ist natürlich auch schon wieder was her. Heredium und so weiter. Die Redaktion Fantastic hat Private Eye mindestens. Und auch ein Fate hier. Wie heißt das? Oh Gott, mein Gedächtnis. Hier haben wir auch ein Fate-Setting rausgebracht. Ich müsste da jetzt auch mal länger eine Liste machen und drüber nachdenken, aber jetzt aus dem Bauch raus habe ich den Eindruck nicht. Seelenfänger, genau, danke. Ja.
Seelenfänger, ja, stimmt. Kommt es, dass die Schweden so ja fast schon dominant mittlerweile sind?
Oh Gott, weiß ich nicht. Zufall, die haben es halt drauf, die Leute, die das machen, ich weiß es nicht. Also Free League bin ich sehr begeistert von.
Musik erfunden mit ABBA und Co.
Bitte?
Ich sag, die Schweden, die sind ja generell in der Musik, sind ja auch relativ dominant, was den Popmarkt betrifft, ne?
Ja.
Irgendwas muss da sein in Schweden.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben die bessere Luft, besseres Grundwasser, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, also.
Man könnte fast meinen, dass sorgenloses Leben in dem skandinavischen Bereich die Kreativität anregt.
Das könnte sein, ja.
Weitere Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also wenn ich,
ja.
Wenn ich eine Frage getippt sehe, okay. Dann frage ich einfach mal weiter, außer du hast genug von mir, das ist okay. Genau, noch eine Frage, die mir gekommen ist ein bisschen abstruser, ein bisschen weiter weg vom tatsächlichen Thema Arbeitsalltag, zum Thema Markenrechtsschutz und Markenrechtsschutzanträge. Ich weiß nicht, wie sehr jetzt dein spezielles Wissen für die Markenschutzklassen, die Nutzerklassen quasi aufgebaut ist. Ob ich dich danach was fragen soll oder ob du sagst, keine Ahnung, schreib mir eine Mail. Ich antworte drauf, wenn ich es nachgeguckt habe.
Das weiß ich erst, wenn du die Frage gestellt hast.
Ja,
also was so Markensachen angeht, weiß ich wahrscheinlich mehr als ein Durchschnittsbewohner von Deutschland, aber ich bin jetzt auch kein Experte drin. Ne? Also insofern, frag halt.
Die Nutzerklasse 16, die ist für Papier, Pappkarton und Waren aus diesen Materialien quasi gedacht, Druckerzeugnisse und ähnliches. Ist die für euch relevant, weil ihr als Verlag Dinge herstellt im Zweifelsfall oder vertreibt aus dieser Ecke? Oder ist das tatsächlich relevant auch für jede einzelne der Marken wie Splittermode oder so etwas, weil das am Ende in Papierform vorliegt?
Da habe ich mich vor langer Zeit bei Splittermond drum gekümmert, aber ich weiß nicht mehr, was da genau. Also wir haben es für mehrere Bereiche angemeldet, auf jeden Fall. Ich würde mal tippen, dass das im Bereich Spiele war und im Bereich tatsächlich Druckerzeugnisse, ja. Aber genau kann ich es dir wirklich nicht sagen gerade.
Okay,
danke. Aber ich würde sagen, Rollenspiele würde ich zur Sicherheit Druckerzeugnisse und im Spielebereich schützen lassen, ja.
Okay, jetzt kommt kurz das absolute weirde Rumnörden. Also ihr habt 4 Nizza-Klassen für Splittermond eingetragen.
Danke.
Das ist auch diese konkrete Nachfrage. Und zwar geht das eine Richtung Geräte zur Aufzeichnung, Computersoftware, Übertragung, Wiedergabe von Ton und Bild etc. Dann habt ihr eben diese Druckerzeugnisse. Ihr habt auch Spiele, Spielzeug und ihr habt die 41, das ist Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten und überhaupt.
Okay. Ja, gut. Ist schon wirklich lange her.
Ist das Splittermond-PC-Spiel quasi bestätigt, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Das Massive Multiplayer-Online-Rollenspiel.
Gute
nein.
Sache.
Nein.
Und Blind.
Dann mal die neugierige Frage. Also ich weiß, du hast schon gesagt, das ist lange her, aber ob du noch weißt, warum ihr die Klasse für eben Computer, Software und ähnliches genutzt habt, ist das, weil ihr PDFs online vertreibt oder noch aus einem anderen Grund?
Die Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Das hat auch noch andere Gründe, warum ich die nicht beantworten kann, aber die kann ich, nein, das kann ich ja nicht beantworten. Oh Mann.
Ist okay.
Tut mir leid.
Sorry für die weirdly specific ausgerichteten Fragen.
Nee, das ist schon okay. Ich finde die Frage nur gerade jetzt die letzte Frage von nach den Gründen, warum wir es genau in diesen Kategorien angelegt haben. Das ist eine interne Sache, das finde ich jetzt persönlich gerade einigermaßen lustig, aber ich kann leider dazu nichts sagen. Es geht nicht. Tut mir leid. Aber habe ich auch was Spaß. Ist doch schön.
Schön, dass wir dann zumindest zur Belustigung sorgen können. Nein, Quatsch, alles
vielleicht lauter. Sollten wir an der Stelle, um nicht übel weird auszusehen, auch outen, dass wir an einem Pen-Paper-Regelwerk arbeiten und deswegen diese komischen Fragen stellen.
Okay. Darauf hat man kommen können, glaube ich.
Spionage.
Verstehe.
Ich bin ja nicht nachtragend, Patrick. Aber ich vergesse auch nicht so viel. Frage zum Träumen. Wenn du eine beliebige Lizenz haben und das Spiel umsetzen kannst, welche wäre es? Haben wir zurückgestellt vor einer Stunde ungefähr.
Ja. Eine Lizenz, die ist noch nicht
beliebig.
Beliebig, gut. Ja, ich fürchte, das wäre unabhängig davon, wie jetzt die Inkarnation des jetzt rausgekommenen Spiels ist, ob das gut, schlecht oder irgendwie ist, das wäre sicherlich das Alien-Universum gewesen zum einen. Wirklich, ich bin wirklich ein großer Fan von der Sache. Leider tragischerweise auch The Expanse.
Die ist ja noch auf dem Markt.
Nein. Da kann ich eine deutsche Übersetzung von machen. Das ist aber nicht dasselbe wie ich habe diese Lizenz.
Das ist richtig.
Tatsächlich waren wir, was die Expanse-Lizenz angeht, mit der Anfrage wohl einfach so 2-3 Wochen zu spät hinter Green Ronin. Da waren wir dran. Also nicht eine deutsche Übersetzung, weil da gab es ja noch keins, sondern halt an wirklich, wie wäre es denn, wenn wir ein Rollenspiel machen zu The Expanse?
Vielleicht noch eine auf dem Markt.
Hm?
Es gibt ja im Genre vielleicht noch was auf dem Markt, was noch nicht vergeben ist. The Orville wäre sehr Star Trek.
Tatsächlich ein The Orville-Quellenbuch für das Star Trek-Rollenspiel zu machen, fände ich sehr interessant, ja.
Feuchte Träume, mein Lieber.
Ich persönlich würde auch, ich hätte keine, doch, ja, natürlich, Moment, was da noch drüber stehen würde, wäre ein Anhalter durch Galaxis-Rollenspiel.
Das wäre auch cool, ja.
Ja.
Du willst auch nur seufzende Türen bei dir zu Hause haben.
Ja, aber ich habe keinen Aufzug hier, das passt nicht. Also. Ach ja. Und was dann wieder aber eher in den Bereich absurd gehen würde, was ich mir auch wirklich persönlich wünschen würde, da die Gelegenheit zu haben, sowas zu machen, wäre ein Scrubs-Rollenspiel. Und ich habe keine Ahnung, wie sowas aussehen müsste.
Oh. Ja.
Vielleicht ein LARP-Regelwerk oder sowas. Das könnte eher funktionieren, aber naja.
Scrubs-LARP. Geil.
Würfel mal auf Protagonist beleidigen.
Oh ja.
Ja. Generell ja, läuft momentan über irgendwelche Franchises, gell? Also generell seit Anfang sehr, sehr viele Franchise-RPGs unterwegs. Also gefühlt auch wieder massiv gestiegen, dieser Anteil. Fällt den Leuten nichts mehr ein?
Ich denke, das ist so eine Entwicklung, die ja nicht nur den Rollenspielmarkt betrifft, sondern auch Filme und Bücher und alles eigentlich.
Ja, auch
Man setzt halt auf Sachen, von denen man weiß, dass sie in der Vergangenheit Erfolg gehabt haben. Oder halt bei Rollenspielumsetzungen halt setzt man dann halt auch Sachen, die in einem anderen Bereich halt Erfolg gehabt haben, klar. Also es ist auch einfacher, mit einem großen Namen drauf erstmal ein Rollenspiel zu verkaufen, als einfach komplett was selber zu erschaffen.
Aber ist das nachhaltig oder verschwinden die nach ein, zwei Jahren? Was denkst du? Ich meine, klar, kann man mit einem großen Namen kann man natürlich am Anfang, gerade wenn jetzt, keine Ahnung, Fox, 20th Century oder wie die alle heißen, da hinten dran steckt mit einer Serie. Natürlich kann man dann Hype mit abgreifen, aber ist das auch, nachdem so eine Serie ausgelaufen ist, noch interessant für die Massen?
Kommt auf die Größe an. Ich denke, sowas wie Star Wars und Star Trek und eventuell Alien oder sowas in dieser Größenordnung, da kann man sicherlich was Nachhaltiges, Langfristiges draus machen. Die ganzen Sachen, die jetzt zum Beispiel Margaret Weiss Productions rausgebracht hat, ja, die haben ja mehr oder weniger ein Regelwerk und ein Spieletterschirm zu einem halben Dutzend Fernsehserien rausgebracht und dann nie wieder was dazu. Das ist halt eher, das wird die Regel sein, meiner Meinung nach. Also, dass man, wenn man was zu einem Franchise rausbringt, was halt auch jetzt noch nicht bewiesen hat, dass es über Jahrzehnte eine Fanbase aufgebaut hat und die auch treu sind und so weiter, dann macht man das halt und dann lässt man es nach einer Zeit bleiben. Aber auch Herr der Ringe oder sowas, das ist ja auch, The One Ring ist ja auch eine Sache, die offensichtlich jetzt weitergeht und auch langfristig Bestand haben kann. Aber halt, ja, wie lange gab es das Battlestar Galactica-Rollenspiel? Wie lange gab es Supernatural? Wie lange gab es die beiden Firefly-Rollenspiele vom selben Verlag? Das ist alles so Sachen, die sind dann sofort wieder weg, ja.
Genau, meine ich halt. Gerade Supernatural ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wie viele Staffeln gibt es? Gefühlt 100? Aber das Rollenspiel,
sind circa 100, ja.
Das Rollenspiel war ja sehr, sehr kurz auf dem Markt, obwohl es wirklich ganz nett ist, muss ich sagen. Mhm. Fragen im Chat haben wir weitere. Wie läuft es eigentlich
Mass Effect, Mass Effect Pen and Paper wäre sehr nice. Ist eine Aussage von Cypher. Kann ich dazu was sagen? Da hat die Herstellerfirma oder der Lizenzgeber nicht wirklich Interesse dran. Jedenfalls war das vor ein paar Jahren so, weil auch da hatten wir mal reingefühlt. Die Arbeit, die der Lizenzgeber hätte, die Rollenspielprodukte, die irgendwer rausbringen würde, anzugucken und zu sagen, ja, das passt uns so, das passt nicht, das muss geändert werden und so weiter. Die Kosten, die sie damit hätten, würden massiv die Lizenzeinnahmen für sowas Abstruses wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel übertreffen. Insofern hatten sie da kein Interesse dran. Nur so als Info mal.
Vibe-Marie fragt, das hat man ja vorher schon besprochen, wie es abläuft, wenn man als Autor Abenteuer für Systeme etc. einschicken möchte. Hatten wir vorher besprochen. Kannst du dir dann anhören? Kurzform info@uhrwerk-verlag.de.
Genau. Und wir haben halt mit dem Magazin halt da auch eine Plattform, wo man was mal ausprobieren kann. Wo wir halt auch wirklich, da ist die Schwelle, da was veröffentlicht zu bekommen, ist relativ niedrig. Einfach, weil wir das nach Bedarf einfach als Fanware oder als offiziell auch ja, bezeichnen, taggen können. Deswegen ist da, das ist eine gute, das ist ein gutes Gebiet, um sich mal auszutoben oder einfach mal zu versuchen, einen kleinen Artikel zu schreiben, dem, und dann Feedback dafür zu bekommen.
Der Luke möchte auf rein digitale Produkte, also jetzt nicht direkt ein PDF, sondern Tickleistenmarker für Roll20 und solche Geschichten als Einnahmequelle, ja, als Produkt. Wird es da irgendwas geben für
Roll20? Da arbeiten wir gerade dran. Wir arbeiten gerade an Roll20-Sachen. Für Splittermond und für Fate-Sachen auf Deutsch.
Wird Splittermond eigentlich theoretisch auch mal ins Englische übersetzt? Gibt es da Interessen aus dem Ausland?
Nee. Also hatten wir auch schon mehrmals drüber nachgedacht, haben wir aber nie aktiv versucht, irgendeinem Partner oder irgendeinem amerikanischen oder englischen Verlag aufs Auge zu drücken. Es sind dann immer Sachen passiert in der Zwischenzeit, die das dann auch wirklich über weiter nach hinten geschoben haben. Ist im Moment kein Thema für uns.
Werden Supporter Zugriff auf den Patreon-Stuff haben?
Das ist eine gute Idee. Ja, das macht Sinn. Habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht, aber danke für die Frage. Das macht Sinn. Also gerade wenn es kleine Kurzabenteuer oder sowas ist für ein System, was man supportet, macht das natürlich wirklich Sinn. Werden wir einrichten. Danke, wirklich sehr vielen Dank für diese Frage.
Haben wir weitere Fragen, liebe Leute?
Nochmal eine mehr persönliche Frage, wie quasi, wie du damit umgehst oder deine Haltung ist, wenn man zum Beispiel bei euch in dem Splittermond-Forum Leute ihren Homebrew schmeißen, weiß nicht, ob du da drauf guckst, aber da liest man dann teilweise schon abstruse Dinge, wo man das Gefühl hat, die spielen das System schon sehr anders, als es geschrieben ist, oder das geht sehr weit dran vorbei. Denkst, ist dein Gefühl dann eher schade, da spielt irgendwie jemand an dem Geiste des Systems vorbei, der hätte vielleicht lieber, keine Ahnung, GURPS spielen sollen, oder denkst du dir, da ist jemand kreativ, das ist eine coole Sache?
Das kommt auf den Einzelfall an, denke ich. Ich finde es insofern erstmal schade, gerade bei Splittermond, weil die Mechaniken da natürlich sehr im Hintergrund gebalanced sind. Und es gibt halt immer mal Leute, die fragen oder es versuchen zu sagen, ja, aber kann ich das ohne die Sache mit der Tickleiste und den Ticks spielen? Und das ist, die Antwort darauf ist einfach, man kann das da zwar mit spielen, aber dann ist es halt, dann zerplatzt halt das Balancing komplett weg einfach. Ja, wenn ich das ganz normal in Runden mit Runden spiele, dann funktioniert es halt nicht. Also, das stimmt nicht. Es funktioniert ja, wenn es für die Gruppe funktioniert, funktioniert es ja. Ja, das ist ja die Hauptsache, dass die Leute damit Spaß haben. Ich finde es schade, aber ich finde es kein Weltuntergang, wenn Leute Sachen ausprobieren oder das so spielen, wie sie das wollen. Ich finde diese Grabenkämpfe zwischen Leuten, die ganz genau wissen, wie man was richtig spielt, finde ich unangenehm. Ja, Splittermond ist natürlich jetzt ein komplexes, nicht kompliziertes, sondern ein komplexeres Regelsystem, wo wir uns was bei gedacht haben. Insofern, wenn man da einzelne Aspekte verändert oder rausnimmt, dann kann es sehr schnell passieren, dass es nicht mehr rund läuft. Durch die Insolvenz haben wir jetzt auch die Geheimpolizei nicht mehr, die dann bei den Leuten zu Hause klingelt und die verprügelt. Insofern würde ich es auch dabei belassen und die Leute machen lassen, was sie wollen.
Die White Man fragt noch, wenn etwas für Roll20 geplant wird, muss man das ein Abo abschließen bei Roll20 oder kann man das Paket dann quasi kaufen und nutzen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich selber mit Roll20 noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Da fangen wir jetzt erst an, weil wir jetzt mit weil meine D&D-Kampagne, wo ich mitspiele, jetzt auf World 20 umsteigen. Früher, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob man dir da einzelne Module kaufen muss oder zu einem System komplett kaufen kann oder Abos abschließt. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe jetzt gerade letzte Woche da eine Mail hingeschickt, dass wir gerne einen Publisher-Account hätten. Das muss man ja per Mail persönlich machen, um da umgestellt zu werden. Und mehr habe ich mich damit noch nicht beschäftigt selber. Da kann ich noch keine Antwort drauf geben.
Wie läuft das normalerweise? Weiß die Audience da was? Ich nutze das nämlich selber auch nur passiv sozusagen. Luke, du weißt sowas. Kannst du ja schreiben. Wir können ja weitermachen. Nochmals, ja. Ich hätte gern den Schnellstarter auf Deutsch, um jetzt schon Runden anbieten zu können. Sollen die nicht vor den Regelwerken kommen, um den Markt aufzubereiten? Oder macht ihr das schon und ich habe es verpasst, fragt Drösig.
Das ist eine etwas peinliche Frage für mich. Was ich nämlich verpasst habe, ist, dass es einen Schnellstarter gibt, bis vor circa 2 Wochen. Den machen wir, also den werden wir machen, aber wir machen jetzt erstmal das Regelwerk fertig und dann auf Basis der Übersetzung und des Regelwerks und der Texte, denke ich, haben wir den Schnellstarter sehr schnell fertig dann auch. Ja, normalerweise wäre die Reihenfolge, erst den Schnellstarter zu machen, irgendwie cleverer, haben wir da habe ich gepatzt.
Wir kommen noch an die tiefsten Geheimnisse, du siehst.
Och ja, das, ja, mein Gott, ist halt so, passiert.
Ja, passieren sind ja alles nur Menschen.
Ja. Das hätte mir auch vom Modifius meiner sagen können, dass das gibt.
Wie geht's denn dir jetzt selber jetzt mal? Wir reden die ganze Zeit über Firma und Produkte und tralala, aber dem Patrick als Person in dieser harten Zeit, wie geht's dir?
Schwankend, unterschiedlich. Tendenz steigend, also in Richtung besser. Klar, mit so Mitte letzten Jahres ging es mir wirklich nicht gut. Das ist dann ab dem Moment aber rapide mit der Reaktion der Community zu unserer Insolvenz ist das alles sehr viel besser geworden. Und mit als ich gemerkt habe, dass wir wirklich Glück gehabt haben mit dem Insolvenzverwalter, den wir bekommen haben, da wurde das schon besser, aber es ist natürlich, man hat schon, wie soll ich sagen, schon einen gewissen Knacks wegbekommen oder da ein Trauma sich zugezogen. Das merke ich jetzt auch durch die Covid-19-Sache, dass ich da sehr hinterher bin, dass das alles stabil ist und auf guten Füßen steht. Ich kann einfach teilweise nicht abschalten und nicht aufhören, daran zu arbeiten, dass irgendwas sinnvoll funktioniert und dass es gut wird. Da müsste ich ein bisschen, vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückschrauben. Aber wie gesagt, die Tendenz ist insgesamt eigentlich auf einem guten Weg. Es geht eher bergauf für mich persönlich.
Na, gut zu hören.
Beeinflusst das dann auch so nachhaltig so ein bisschen den eigenen, ja, ich sag mal, Überdenkensprozess, wenn man nochmal drüber nachdenkt, wie man was aufzieht, wie viel was vor allem dann ja auch kostet in der Herstellung, bist du da vorsichtiger geworden?
Ja. Also tatsächlich, wir haben in der Vergangenheit schon auch mal Dinge getan mit so der diffusen Argumentation, dass das langfristig dann natürlich was abwirft oder insgesamt positive Auswirkungen hat. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Die aber halt nicht unbedingt wirtschaftlich messbar sofort irgendwie einen Erfolg gebracht haben. Das geht auch bei manchen Sachen nicht. Aber zum Beispiel haben wir den Patreon zum Beispiel. Den haben wir der ist vor allen Dingen dafür da, dass wir Sachen, die gerne machen wollen, aber die nicht unbedingt messbaren wirtschaftlichen Erfolg bringen, irgendwie querfinanzieren zum Beispiel. Ich würde gerne mehr Schnellstarter haben. Die kosten aber, ist ein gedrucktes Produkt, kosten Geld. Nur das PDF haben reicht meiner Meinung nach nicht. Da muss auch jeder Händler, der einen will, einen Stapel von zugeschickt bekommen können. Kostet Geld. Gerade der letzte Splittermond-Schnellstarter, der ist genauso dick wie ein normales Abenteuer, bloß vollfarbig, der war richtig teuer zum Beispiel. Und sowas zu machen, da bin ich halt vorsichtiger geworden. Das mache ich nicht einfach mehr so, weil es halt nötig ist. Ja, es ist, oh, es ist wieder gratis Rollenspieltag oder es ist die und die Messe. Wir müssen jetzt 2000 von diesen Schnellstartern drucken, auch wenn das viel Geld kostet. So einfach mache ich das nicht mehr. Ich suche dann halt eher eine Möglichkeit, wie es halt geht oder überdenkt das genauer, ob es wirklich gerade geht und so weiter. Das hat sich schon was geändert.
Müsste eigentlich ein Schnellstarter oder Grundregelwerk, völlig egal, kosten, wenn man alle Beteiligten gerecht bezahlen könnte. Dass jeder möchte, ist, glaube ich, steht außer Frage, dass es nicht geht, ebenso. Was müsste ein Grundregelwerk Splittermond kosten? Mathematisch, kaufmännisch, damit es sich wirklich rechnet.
Ja.
Ist eine fiese Frage, oder?
Ja, die ist. Das kommt darauf an, von welchem Fixpunkt man ausgeht.
Man geht von dem Mindestlohn in Deutschland als Lohn aus, zum Beispiel.
Ja. Ist jetzt aus dem Bauch heraus, aber ich denke mal, da kann man mal die Rollenspielprodukte mal mindestens verdoppeln, was den VK angeht. Aber das ist jetzt, wie gesagt, so eine Schnellantwort aus dem Bauch heraus, kann ich nicht genau sagen.
Ich glaube, jedem ist bewusst, dass da mehr Herzblut als finanzieller Vorteil in solchen Dingen drinsteht. Deswegen die Frage, das sind ja viele, ob es jetzt ein Uli Lindner oder wer auch immer ist, Thomas Römer, die mit Sicherheit nicht jede Stunde abrechnen können. Sonst könnte man nie ein Produkt an den Markt bringen, oder?
Ja gut, das sind jetzt, da hast du jetzt zwei Leute genannt, die ja tatsächlich sogar fest angestellt waren beim Uhrwerk Verlag. Und auch da unterdurchschnittlich bezahlt wurden, aber halt natürlich nicht unterhalb des Mindestlohns, sage ich mal. Und tatsächlich haben wir das, glaube ich, schon ganz okay nachgehalten. Aber tatsächlich gibt es ja eine Legion von Freelancern, wo das nicht so ist tatsächlich. Das ist eher das Problem, denke ich.
Genau. Weil ja, man liest ja oft, wenn irgendein neues Produkt kommt, boah, ist 39,95 für diese 300 Seiten, ist ja Wucher und. Daher wollte ich das mal aufgreifen, so am Rande.
Liest man das oft? Ist das so?
Das liest man nur wieder, gerade auf Facebook ist das immer mal ganz gerne.
Okay, weil tatsächlich, also zu dem Thema, da hatte ich mir mehr Sorgen gemacht, dass sowas passiert in dem Moment, als Pegasus Shadowrun 5, war das erste, wo sie es gemacht haben, für 19,95 verkauft haben. Und dann halt dementsprechend die Quellenbücher auch in dem im Preisbereich verkauft haben. Da hatte ich wirklich gedacht, dass dann viele Fragen in die Richtung kommen, wie warum können die das und ihr könnt das nicht, ihr Abzieher. Und das habe ich halt überhaupt nicht erlebt. Ne? Das ist halt, natürlich gibt da so ein, zwei Mal im Laufe der letzten x Jahre oder sowas, aber das Problem oder die Erfahrung habe ich halt nicht gemacht. Vielleicht lese ich aber auch in den falschen Facebook-Gruppen mit. Das kann natürlich sein.
Das kann natürlich sein, ja. Wobei das die der Branche theoretisch nicht gut tun. Die können das finanzieren, weil sie sehr erfolgreich am Brettspielmarkt sind, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, klar.
Interessant ist da in dem Zusammenhang natürlich auch, dass selbst die englischsprachigen Shadowrunner neidisch auf die deutschen Produkte sind. Das kommt ja auch nicht ganz so häufig vor. Also ein gutes Produkt und ein günstiger Preis, das ist schon, Kampfansage, ne? In welche Richtung lassen wir mal offen? So, sind das Fragen? Ne, das sind keine Fragen, das ist alles noch die Roll
20. Infos zu Roll 20, ne? Ja.
So, wir haben noch gut 10, 12 Minuten. Gibt es noch Fragen? Ich glaube, der Loot-Goblin, da hat es vorher geblinkt. Oder war das ein Versehen?
Nee, das war zu den Facebook-Gruppen. Genau, mit YouTube gleichzeitig gesagt, vielleicht bist du in den richtigen Facebook-Gruppen unterwegs. Wenn du komische Sachen nicht liest.
Ja, Glück gehabt.
Weitere Fragen, liebe Leute? Endspurt. Scheint keine weiteren Fragen zu geben.
Ich hätte noch eine kleine Info vielleicht. Vielleicht ist die für einige interessant. Ich habe vor 2 Wochen den Vertrag mit den Schweden für Wesen unterschrieben und die Rechnung für den Vorschuss bekommen und bezahlt. Das heißt, auch Wesen ist jetzt wieder bei uns. Also es ist jetzt nicht so, dass da Free League insgesamt den Partner gewechselt hätte. Da sind wir immer noch mit dem Spiel bei der Sache. Wir hatten halt letztes Jahr eine gewisse Schwächeperiode, wo ich jeden Partner verstehen kann, der sagt, das ist uns alles ein bisschen, das kommt uns seltsam vor, da sind wir mal vorsichtig. Aber tatsächlich hat das hoffentlich keine langfristigen Schäden verursacht und sieht halt auch nicht so aus, wie gesagt. Das Spiel um nordischen Horror machen wir auf Deutsch. Ja, cool.
Für wann ist da was geplant?
Ach Gott. ich denke, frühestens irgendwann gegen Ende des Jahres wird da was passieren. Das gibt es ja auch noch nicht auf Englisch, oder? Also ich gebe da irgendeine Beta-Version bis jetzt, wenn ich das richtig sehe. Das muss ja auch erstmal
auf Schwedisch, glaube ich, ja.
Auch nur auf Schwedisch, okay. Ja, da können wir fürchte ich auch nicht viel mit anfangen. Also wir können natürlich, wenn uns irgendwelche einzelnen Sätze sehr komisch vorkommen, können wir jemanden fragen, der da mal Schwedisch, Englisch, Deutsch vergleicht. Aber wir können nicht komplette Bücher aus dem Schwedischen übersetzen lassen. Das kriegen wir nicht hin.
Haben wir Fragen? Fragen, Fragen, Fragen. Ja, unser Übersetzer sagt, Übersetzer Schwedisch-Deutsch sind sehr teuer.
Ja, das glaube ich auch. Weil die Sache ist halt so, Englisch-Deutsch können halt auch begabte Amateure, sage ich mal, und nicht professionelle Übersetzer machen. Bei allen anderen Sprachen wird das wirklich schwieriger.
Gut, es scheint keine großen Fragen mehr zu geben. Letzte Chance, Freunde. Gut, dann kommt nichts mehr. Dann sind wir ein bisschen pünktlich fertig, passt auch.
Ja,
ist auch ja, okay. Lieber Patrick, vielen Dank für die ausführlichen Antworten zu vielen, vielen Fragen. Ich fand es sehr angenehm, offen, ehrlich, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank dafür. Ist auch mal was anderes. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Können das gerne mal wieder wiederholen, wenn sich's anbietet.
Ja, also ich kann auch mal natürlich Claudia fragen, unsere Chefredakteurin für Splittermond, ob es dann vielleicht sie das mal machen will, mit thematisch halt auf Splittermond konzentriert oder so. Oder ja klar, auch nach ein paar Monaten, wenn eventuell wieder Fragen angefallen sind, sehr gerne. Ah, Luke hat selber gerade geschrieben, soll Claudia vorbei. Ja,
Claudia hat Fanclub, siehst du?
Ja.
Sehr cool. Ja, liebe Leute, das war's. Vielen Dank an Patrick, an euch für die Fragen. Und wir freuen uns auch ein bisschen über Feedback. Des Recordings wird es ein bisschen dauern. Ich bin nicht so der Audiomensch. Ich werde das irgendwie zusammenkleistern können. Ich hoffe, dass nicht zu viel verloren gegangen ist. 2-3 Minuten, schätze ich mal. Und dann werdet ihr das auf pnpnews.de herunterladen können und euch nochmal anhören.